The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Meister, Techniker und auch Elektrofachkraft, die Elektrokompetenzstufen mal im Vergleich. Hallo, liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Teacher wieder am Start. Heute wieder mit einer neuen Zuhörerfrage und zwar ist die von dem lieben Philipp, die hat mich über Instagram erreicht und ich dachte mir, okay, das Thema, das ist es auf jeden Fall wert, eine Podcast-Folge draus zu machen, weil ich das Thema auch interessant finde. Und ich denke mal auch für euch da draußen, wenn ihr dann mal draußen mal einen fragt, ey, was bist du eigentlich? Bist du EUP, EFK, also elektrotechnisch unterwiesene Person? Bist du eine Fachkraft? Bist du eine Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten? Bist du ein Techniker? Bist du ein Meister, Geselle? Also es gibt ja verschiedene Kompetenzstufen und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Aber erstmal auf die Frage, die mich da erreicht hat über Instagram von dem lieben Philipp. Er schrieb mir, hi Giancarlo, ich danke dir für diesen Podcast. Diese helfen sehr viel und das Wissen aufzufrischen und zu erweitern. Ich hatte nur eine Frage an dich bezüglich der Funktionen/Personalqualifizierung. Was ist eine EUP, eine ausgebildete Elektrofachkraft, was darf er an Arbeiten tun? EFK für festgelegte Tätigkeiten, was darf er an Arbeiten tun? Elektromeister, was darf er an Arbeiten tun? Ich selbst bin ausgebildeter Mechatroniker, mein Beileid an der Stelle. Und man hört ja bei einigen Dingen, dass das nur ein Meister machen darf. Beispielsweise im Haushalt eine Steckdose erweitern, Anpassungen in der UV und so weiter. Vielen Dank und viele Grüße, mach weiter so. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für deine Nachricht, Philipp. Und ja, wie gesagt, es tut mir erstmal leid, dass es zum richtigen Elektroberuf nicht gereicht hat. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ich erinnere mich ganz gerne zurück an mein Referendariat. Ich hatte einen Unterrichtsbesuch zweier Ausbilder. Also wenn man pro Modul muss man, glaube ich, pro Halbjahr zwei oder drei Unterrichtsbesuche machen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, waren zwei. Und wenn man sich aber zwei Module zusammengepackt hat, dann hat man sich quasi einmal die Unterrichtsskizze gespart. Also wenn man Lehrer wird, dann muss man quasi seinen Unterricht einmal vorher verschriftlichen, sodass der Ausbilder weiß, worauf er sich denn da einlässt. Ich hatte da eine Mechatronikerklasse. Und diese Mechatronikerklasse, lieber Philipp, die war verdammt stark. Also ich habe jetzt auch einen in der Berufsfachschule gehabt, der macht jetzt Mechatroniker. Also der hat Berufsfachschule Mechatronik bei mir unter anderem Elektro gemacht. Und der ist jetzt auch, also es ist ein Top-Mann, also meistens sind so die bei den Mechatronikern sind so, ja, okay, ich will nicht nur Elektro machen oder die haben, die trauen sich das Ganze nicht zu und sagen, okay, ich mache dann lieber Mechatronik, so das eine, das andere, Metall, vielleicht kann ich ja da ein bisschen mehr punkten, weil das dann vermeintlich einfacher ist, aber das sind meistens richtig gute Leute. Worauf ich hinaus möchte bei meinem Unterrichtsbesuch ist, diese Klasse, die war auch verdammt stark, waren alles Industrieberuf Mechatroniker, also jetzt nicht irgendwie für Kältetechnik, ja, es gibt ja noch Mechatroniker für Kältetechnik, spezialisierte und wie gesagt, diese Klasse, ich war nie so der Freund von, ich sag mal, Budenzauber, ja, also dass ich irgendwie die komplette Palette an pädagogischen Maßnahmen, Form von jetzt, ich sag mal, auch die verschiedenen Unterrichtsformen von Frontalunterricht zu Gruppen beziehungsweise Einzelarbeit, Teamarbeit, dann noch Stationsarbeit mit Reflexion, Roadmap und den ganzen Kladderadatsch. Ich wette, ihr habt es alle schon mal irgendwo gesehen bei irgendwelchen Referendaren. Meistens sind es die Mädels, die dann immer den Ausbildern ganz toll gefallen wollen. Nur mal so, by the way, das ist natürlich auch evolutionsbiologisch eine Sache, aber das nur so am Rande. Da waren diese Ausbilder, die haben schon irgendwo ihre Vorstellung, aber Leute, man kann einfach, du kriegst am Ende eine Bewertung, ja, von, was weiß ich, von maximal 15 Punkten und das kann ja niemals am Ende so bewertet werden, dass der Unterricht sagt, dass du sagen kannst, das war ein guter Unterricht. Ja, also weil das wird ja immer eher subjektiv als objektiv bewertet. Ja, also für alle unter euch, die es nicht ganz verstanden haben, jetzt hört da wieder was zum Klugscheißen für später. Also die subjektive Qualität ist ja das, was, ich sag mal, der Kunde an Güte verlangt. Ja, was er jetzt subjektiv für mich ist, Qualität von ihm festgelegt. Aber objektiv hingegen ist eine messbare anhand von erhobenen Daten quantifizierte Güte. Also das heißt, das kann ich irgendwo anhand von Zahlen festmachen. So, und das bei Unterricht, wenn jetzt da Ausbilder reinkommen und die sagen, oh, hör mal, zähl, der Unterricht war jetzt aber so und so, denke ich mir, yo, Alter, bleib mal weg. So, als ob du Ahnung hättest. Also ich habe mir schon sowieso Freunde im Ref damals gemacht, weil ich einer der Jüngsten war, der da angefangen hatte. Und dann gesagt habe, okay Leute, ich bin der Letzte von allen, die hier sitzen, die auf der anderen Seite gesessen haben. Ich glaube, ich weiß am ehesten, was die Jungs und die Mädels da brauchen. Und das hat vielen Ausbildern nicht gepasst, die weit über die 50 waren und dementsprechend, ich denke mal, auch vom Unterricht sehr weit weg waren. Aber, wie gesagt, diese Klasse, die starke Klasse, ich habe da einen Unterricht vorbereitet, es ging um die Messung nach VDE, ich habe da so eine Stationsarbeit vorbereitet, ja, ihr hört es gerade raus, okay, ich habe da schon ein bisschen was in die Richtung gemacht, wollte mich ja so ein bisschen ausprobieren, wie ist es denn jetzt so mit der Klasse, konntest du das machen? Und da habe ich mit denen erstmal angefangen frontal und habe die abgefragt, hey, okay, wo überall haben wir zum Beispiel bei der Schleifenimpedanz Einwirkungen, wenn die Schleifenbilanz zu hoch ist, wenn sie zu niedrig ist, was machen wir, wie berechnen wir den Kurzschlussstrom? Und die wussten das alles. Das kam wie aus der Pistole gefeuert, die Antworten. Ich habe die Frage gerade gestellt, ging schon die Hand hoch. Und ich mache so eine implizite Wiederholung immer am Anfang meiner Unterrichtsstunden, weil nur von einmal kriegt man es nicht rein. Man muss es immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Ja, wie für so einen Alzheimer-Kranken, ja. Man muss es wiederholen, damit das kapiert, damit das irgendwo ins Langzeitgedächtnis auch übergeht. So, und diese Klasse hat das aber so gut gemacht, dass die Ausbilder dachten, also wie oft haben sie denn mit denen geübt? Und ich dachte mir so, Digga, ich habe nicht einmal geübt, ja, aber ja, Arschlecken. Dann gab es, glaube ich, 10 oder 11 Punkte, ich weiß es nicht mehr, weil die dann da kritisiert hatten, ja, okay, das war jetzt zu sehr abgesprochen mit den Schülern. Und es war absolut nicht abgesprochen. Aber ja, die Mechatroniker waren zu gut. Deswegen, nichts Böses gegen Mechatroniker in dem klassischen Sinne. Ja, ich sage immer wieder, klar ist nichts Ganzes, nichts Halbes, habe ich schon öfter gesagt. Aber wenn ein Mechatroniker mir so eine Frage stellt, dann muss er ja gut sein. Und dann gehen wir jetzt erstmal drauf ein, was dürfen überhaupt so Mechatroniker? Ja, also nicht Mechatroniker, sondern so eine EUP, also eine elektrotechnisch unterwiesene Person. Das ist ja erstmal eine Person, die über ausreichende elektrotechnische Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um bestimmte Tätigkeiten jetzt im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen sicher durchführen zu können. So, jetzt kann man aber auch wieder im Allgemeinen sagen, okay, was ist denn jetzt über elektrotechnische Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt? Ja, weiß, dass er Strom auer schmeckt oder hat er schon mal Spannung gemessen, parallel Strom im Stromkreis eingebaut, das Messgerät und so weiter? Hat er schon mal irgendwo was mit vielleicht auch Löten zu tun gehabt? Ja, weiß er, okay, was Milliampere, was Volt sind? Kann er die Einheiten zuordnen, Ohmsches Gesetz? Das ist auch wieder so eine Sache. Also die genauen Anforderungen können je nach Land und rechtlichen Bestimmungen natürlich variieren. Das trifft aber auf alle zu. Nur wir gehen jetzt auf die unterste Stufe mit dem EUP, also der elektrotechnisch unterwiesenen Person. Und die darf zum Beispiel Elektrogeräte bedienen. Ja, also kann befugt sein, einfache elektrotechnische Geräte zu bedienen, für die sie auch eingesetzt wird, ja, vielleicht hast du eine elektrotechnisch unterwiesene Person, ein Azubi, ein Elektro-Azubi ist zum Beispiel auch erstmal eine EUP, das heißt also, ich unterweise ihn und dann darf er bestimmte Sachen erst machen, ja, beispielsweise mit einem Heißluftföhn arbeiten, ja, dass ich ihm dann sage, okay, Junge, wirf da oben jetzt nicht unbedingt Holzschnitzel rein und so weiter, ja, oder Späne, ja, das sind so Kleinigkeiten. So eine EUP darf auch einfache Tätigkeiten an elektrischen Anlagen durchführen, also jetzt an der Stecktafel zum Beispiel, dass er jetzt was stecken darf und eventuell auch schon mal das ein oder andere einschalten darf zum kurzen Testen, aber dazu gehören eher sowas wie das An- und Abklemmen von elektrischen Geräten, das Austauschen von Leuchtmitteln, ja, weil ich meine, macht man ja zu Hause auch, ja, wenn irgendwie die Lampe kaputt ist, ich drehe sie raus aus der Fassung, hole mir eine neue im Markt und dann war's das. Warum soll ich da jetzt irgendwie einen Affen machen und mir einen Elektriker dafür suchen, ne? Er darf auch Wartungsarbeiten, darf diese elektrotechnisch unterwiesene Person durchführen, wie zum Beispiel prüfen und der Austausch von Sicherung, ja, weil es gibt ja auch an Anlagen gibt es ja so Sicherung, die kann man einfach mal, austauschen, die kann man rausdrehen, beziehungsweise aus einem Fach rausnehmen, da ist absolut keine Gefahr, wovon ausgeht. Dann darf so eine elektrotechnisch unterwiesene Person auch Reinigungen von Elektrogeräten durchführen, weil da muss ja auch auf das eine oder andere geachtet werden. Überprüfen von Steckdosen, Schaltern und Verlängerungsleitungen zählen auch dazu. Jetzt zum Beispiel auf sichtbare Schäden natürlich, ne? Und sowas auch wie Batteriewechsel. Also ihr hört es raus, elektrotechnisch unterwiesene Person kommt direkt nach, also ist einmal höher gestellt wie, ich sag mal, der Laie, ja, der Elektroleihe, wo man sagt, okay, ist ein Nicht-Elektriker, okay, was darf der? Na klar, darf ich an der Fernbedienung die Batterien wechseln, ja, und ich darf auch irgendwo eine Glühlampe austauschen, aber gut, wer blöd ist und das Ding unter Spannung macht und dann eine Gewicht kriegt, ja, der hat es teilweise nicht besser verdient. Eine elektrotechnisch unterwiesene Person weiß eben schon mal, okay, an der Anlage, wenn ich an dieser Anlage diese Arbeit vollrichte, dann könnte mir das und das passieren. Ja. Unter Wartung, weil ich habe ja gesagt, der darf ja auch elektrische, technische oder einfache Wartungen durchführen, ja, da versteht man ja Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus vorhandener Abnutzungsvorräte, also die Wiederherstellung des Sollzustands, also das heißt, dass die Anlage länger hält.
Dann ist zum Beispiel die Wartung von Elektrowerkzeugen, ja, sowas wie, ja, Schmieren beweglicher Teile zählt auch dazu. Also das darf so eine EUP alles machen. Dann auch das Erkennen und Melden von Gefahren darfst du auch machen. Also die EUP sollte in der Lage sein, potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen zu erkennen und diese auch zu melden. Das heißt also, er kann sagen, okay, Junge, da ist, das Ding ist kaputt, das ist nicht fachlich, ja, dann kann die Elektrofachkraft kann damit nichts anfangen, ja, oder zumindest, oder auch die elektrotechnisch unterwiesene Person, Elektromeister, denkst du so, ja, was ist da kaputt, muss ich mitgehen? Ja, wenn die Elektrofachkraft aber irgendwo hingehen muss, auf Baustelle oder jedes Mal mitgehen muss, die kostet Geld. So eine elektrotechnisch unterwiesene Person, die ist, ich sag mal, in Anführungsstrichen günstiger, ja, als eben die Elektrofachkraft, der Elektromeister, der Elektrotechniker. Und was die EUP auch machen darf, was sie machen soll und was alle von euch da draußen machen sollten oder nicht nur sollten, sondern sollen, ist das Einhalten von Sicherheitsvorschriften. Also mit den geltenden Sicherheitsvorschriften sollten ihr alle auch vertraut sein, ja, und diese auch strikt einhalten. Also nicht irgendwie einen auf, ich stehe über dem Gesetz. Ja, also damit ist das Tragen zum Beispiel der PSA gemeint, also der persönlichen Schutzausrüstung. Helm, Sicherheitsschuhe, und so weiter, dass ihr das vernünftiges Werkzeug benutzt, was auch spannungsfest ist, ja, mit den isolierten Griffen, bei Schraubendrehern, bei Seitenschneidern. Die Kennzeichnung und Beschilderung an Anlagen sollten sie deuten können. Das heißt also, dass ihr wisst, okay, da muss eine Schutzbrille getragen werden, Gehörschutz, Vorsicht, Spannung. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ihr könnt nicht Kinder irgendwo dran setzen. Und ich sage das jetzt wirklich in dem Gewissen, ja, weil ich habe Schüler, wo du weißt, oder ich habe auch teilweise Klassen, wenn ich die löten lasse, ich lasse das nur mit Schutzbrille machen. Ich habe das damals nicht mit Schutzbrille noch, oder habe ich es mit Schutzbrille? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es geht ja um diese Lötspritzer, kann da schon mal was passieren. Und es muss so vieles mittlerweile so verdammt idiotensicher gemacht werden. Und da überlege ich mir, Alter, das kann doch irgendwo nicht sein, dass man wirklich auf jede Eventualität eingehen muss. Ja, und sei es jetzt bei Anlagen, also bei einer Drehmaschine und so weiter, ja, die kennt doch diese Betriebsanleitungen und so weiter, die da immer hängen. Sowas muss eine elektrotechnisch unterwiesene Person natürlich auch deuten können, lesen können. Ja, wenn sie schon nicht lesen kann, ja, bist du schon raus, ja. Also du kannst zwar eine unterwiesene Person sein für, ein Putzeimer oder so, ja. Selbst dann musst du noch erklären, okay, halt den Kopf nicht rein, wenn er voll ist, könntest du da trinken. Ich weiß es ja nicht, ne, also aber ich glaube, ihr kennt das alle auch von eurer Arbeit, ja, dass wir leben in verdammt guten Zeiten und gute Zeiten rufen oder bringen einfach nur schwache Menschen hervor, schwache Menschen sorgen für schlechte Zeiten sorgen wieder für starke Menschen und diese starken Menschen bringen wieder gute Zeiten hervor und die sind gerade irgendwo an diesem Kipppunkt, glaube ich gerade, aber ich werde jetzt gerade ein bisschen philosophisch, das ist nicht das, worauf der Philipp hinaus wollte, einfach nur mal so, elektrotechnisch unterwiesene Person. Ja, wie gesagt, PSA tragen, auch Sicherheitsabstände einhalten können, ja, und die allgemeinen Arbeiten nach schriftlicher Anweisung durchführen können. Was so eine elektrotechnisch unterwiesene Person eben nicht darf, ja, ist zum Beispiel das Durchführen von komplexen elektrischen Arbeiten, also keine Installationen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten, von denen sie gar keine Ahnung hat, durchzuführen. Arbeiten unter Spannung absolut nicht, ja, also wer meint, dass man unter Spannung generell arbeitet, also das dürfen wirklich nur Elektrofachkräfte, wenn sie sich der Gefahr bewusst sind, wenn sie diese Anlage in- und auswendig kennen und wissen auch, okay, alles klar, ich kann hier nur abdecken, abschranken, ich kann einen Teil kann ich irgendwie in Betrieb lassen und so weiter, das ist denen vorbehalten. Und auch Entscheidungen über sicherheitsrelevante Aspekte treffen. Ja, ich meine, ihr seht irgendwo, das ist nicht mehr sicher, aber wenn eine andere Fachkraft sagt, ja, komm, Alter, kannst du hängen lassen, dann habt ihr nichts zu entscheiden oder auch andersrum, wenn ihr sagt, okay, das ist schon sicher. Ja, und die EU, also das sagt jetzt die EUP, ah, da ist die Anlage oder das Kabel ist noch sicher, da ist zwar die Isolierung angekratzt, aber pff, was interessiert's mich denn? Nee, Leute, das habt ihr nicht zu entscheiden. Das haben andere Fachkräfte, ausgebildete Fachkräfte zu entscheiden, ja. Also es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Befugnisse und Einschränkungen einer elektrotechnisch unterwiesene Person auch von den örtlichen Vorschriften und Gesetzen abhängig ist. Ja? Je nach Bundesland, je nach Land, wo sie sich auch befinden. Ja, ich sage immer wieder, Schwarzbaustelle lässt grüßen. Also in vielen Fällen kann eine solche Person spezifisch für bestimmte Aufgaben geschult und autorisiert werden, was uns jetzt schon zur nächsten Person führt, und zwar zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten oder Elektroniker für festgelegte Tätigkeiten, kurz EFK. Und dazu habe ich eine detaillierte Podcast-Folge, die Nummer 110 mal gemacht. Gerne da auch mal reinhören, wer es ganz genau wissen möchte. Entsprechend fasse ich mich hier jetzt ein bisschen kürzer, um eben auf die anderen Teile dann noch einzugehen. Also so eine Elektroniker für festgelegte Tätigkeiten ist ja eine Person, die durch einen entsprechenden Lehrgang speziell für bestimmte elektronische Aufgaben oder Arbeiten geschult und qualifiziert ist. Ja, das sind meistens so vom TÜV. Und die kosten auch nicht wenig, diese Lehrgänge. Aber ich sag mal so, der kann die Elektrofachkraft schon mal entlasten, ja, wenn er nicht eben an jeder Steckdose dabei sein muss. Und dann bekommt man am Ende so ein Zertifikat. Ja, man muss auch einen Test dann durchführen, schriftlich und auch, ich weiß gar nicht, praktisch ist auch was dabei, dass er das auf jeden Fall darf. Azubis von mir hatten erzählt gehabt, die haben welche bei sich im Betrieb. Und die Sache ist einfach, wenn ihr da Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten seid. Die Sache ist, ihr seid zum Beispiel in einer Steckdose, ihr tauscht da was aus, weil ihr seht, okay, Klappe kaputt, etc. Ja, ihr kennt die 5 Sicherheitsregeln, das heißt, ihr dürft bestimmte Reparaturen ja durchführen, ihr dürft auch bestimmte Wartungen an elektronischen Systemen durchführen als EFK. Aber am Ende muss dann nochmal die Elektrofachkraft drüber schauen. Ja, also ihr habt das Ganze rausgeschraubt, ihr habt eine neue Leitung vielleicht gelegt, ihr habt vielleicht das Ganze neu gesteckt, verdrahtet, verklemmt. So, und dann muss trotzdem die Elektrofachkraft am Ende nochmal drüber schauen. Und das ist wichtig, ja, dass ihr das nicht vergesst. Also ihr dürft nichts wieder in Betrieb nehmen. Klar, an eurer Anlage, ihr kennt euch vielleicht komplett aus, aber trotzdem, ihr seid nur eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Ihr greift den Elektrofachkräften unter die Arme, aber ihr seid keine Elektrofachkraft. Ne? Das muss man hier einfach nochmal an der Stelle sagen. Was so eine EFK noch darf, ist zum Beispiel auch Installation von vorkonfigurierten elektronischen Komponenten. Also damit ist sowas gemeint wie vorgefertigte Leiterplatten, also Platinen, Sensormodule, Steuerungsmodule, Display- und Bedienungseinheiten, Sensoren und Aktoren, also was man zum Teil einfach per Plug-and-Play installieren kann oder einstecken kann, ja, was ein anderer schon mal oder was aus dem Karton irgendwie rauskommt, okay, Anlage aus, ich mache hier gerade mal die Klappe auf oder den Schaltschrank auf, ich ziehe die Platte, all die alte raus, mache die neue rein, fertig. Dann auch Durchführung einfacher elektronischer Tests, also von der Funktion über Spannungs- und Strommessungen, auch VDE-Messungen wie Air-Low, Air-ISO, diese spannungsfreien Messungen, dürfen auch von einer EFK unter Umständen durchgeführt werden, weil wenn er da schon mal was feststellt, dann kann ja vielleicht schon mal was vorher gemacht werden oder er nimmt dem Elektriker, der Elektrofachkraft, dann am Ende schon mal wieder was ab. Ne? Genauso wie Verlegung und Anschluss von Kabeln, habe ich ja gerade gesagt, das darf so eine EFK machen. Da muss man einfach mal schauen, okay, wo ist dann der Punkt, wo es dann nicht mehr darf, beziehungsweise wo muss der richtige Elektriker dann drüber gucken. Deswegen, was er nämlich nicht darf, ist zum Beispiel auch das Arbeiten an komplexen Systemen ohne spezifische Genehmigung. Also Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten heißt eben für festgelegte Tätigkeiten. Das heißt, er darf dann nur für diese festgelegten Tätigkeiten auch zuständig sein und nicht darüber hinaus, weil er sagt, okay, das sieht ja so ähnlich aus wie an der Anlage, wo ich mich auskenne. Ja, schlecht. Das ist absolut nicht, wie sagt man? Er darf es auf jeden Fall nicht. Modifikation von Schaltplänen oder Designs darf er auch nicht. Also, ich meine, eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Ich bin mir nicht sicher, was da in der Ausbildung an Schaltpläne, Schaltplananalyse, die verschiedenen Schaltplanarten, habe ich auch schon eine Podcast-Folge zugemacht und auch einige Videos, ob die wissen, okay, dass nach Norm gezeichnet werden muss. Weil stellt euch mal vor, jeder, der irgendwie einen Stift in der Hand halten kann, malt in einem Schaltplan drin rum oder in den Schaltungsunterlagen in der Unterverteilung. Der ändert dann vielleicht noch irgendwas oder ist mit einem Elektriker zusammen da und der meint, okay, ich zeichne dir jetzt mal ein, was da geändert wurde. Ja, erkennt man doch, dass das ein Schalter ist. Und dann hat er irgendeinen Müll da reingezeichnet, wo der nächste Elektriker dann kommt und denkt sich, okay, wer waren das hier? Was wurde denn jetzt hier geändert? Hier jetzt eine Fehlersuche zu machen, ist eine absolute Katastrophe. Ja, deswegen einmal die Modifikation von Schaltplänen absolut verboten. Oder auch Installation von neuen Systemen ohne Qualifikationen. Also ich kann nicht irgendwas Neues einstecken, irgendwie eine neue Steckdose installieren, wo ich gar keine Ahnung davon habe, dass die auch wieder neu geprüft werden muss. Ist denn überhaupt ein FI vorhanden? Darf an diesen Stromkreis überhaupt noch mehr dran? Das kann eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten einfach nicht wissen. Deswegen auch bei so Heizungsbauern, wenn die in ihrem Heizungsraum sind, ja, das ist ja auch so eine Sache, die müssen auch Prüfungen machen und die haben in der Ausbildung, in 3,5 Jahren, haben die, weiß nicht, 3 oder 4 Lehrgänge, so, und dann dürfen die in einem Heizungsraum, dürfen die Elektroinstallationen durchführen, wo wir Elektriker, also wirklich wir, nicht nur wir Lehrer, sondern auch die Elektromeister und die Elektrotechniker, die Elektrogesellen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja, aber die dürfen das einfach, es ist so geregelt, okay, der darf da die Steckdose, der darf da die Wartungsleuchte darf er machen, der darf da, was weiß ich was noch an der Heizung, an elektrischen Sachen installieren, wo wir uns sagen, hast du überhaupt eine Ahnung, ja, von den 3 Phasen, hast du überhaupt eine Ahnung, ja, aber gut, und auch mit der Prüfung, ja, nach VD 0100-600 für neue Prüfung, beziehungsweise Wiederholungsprüfung 0105, auch so eine Sache, ich glaube, das ist auch mit Teil davon, ja, vielleicht wisst ihr es besser, könnt mir ja noch in die Kommentare schreiben zu dem Video hier, aber wie gesagt, das Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten darf es nicht und ganz wichtig, was er auch nicht darf, eigene Entscheidungen über Sicherheitsaspekte treffen, ja, also da die Sicherheit von Personen oder Eigentum ja beeinträchtigt werden können, ja, und ohne vorherige Abstimmung mit dem qualifizierten Fachpersonal, sind mögliche Folgen echt gravierend. Also ich wollte da nicht in eure Haut stecken, wenn ihr sagt, das ist sicher. Und dann kommt der Kunde, packt dran und das war's. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, endlich der ausgebildeten Elektrofachkraft, / dem Gesellen. Also eine Elektrofachkraft ist ja eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Kenntnisse als qualifiziert und befähigt gilt, Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sicher durchzuführen, vor allem sicher. Ja. Im Allgemeinen zeichnen sich Elektrofachkräfte durch spezifische Qualifikationen aus, die es ihnen erlauben, elektrische Installationen zu planen, errichten, zu warten und zu prüfen. So, also eine ganze Menge, was so eine Elektrofachkraft alles darf. Ja. Also dazu zählt auch die Planung von elektrischen Anlagen. Ja. Elektrogeselle, der kommt auf Baustelle und sagt, okay, wir machen die und die Schaltung hier jetzt rein. Bei einer Hausinstallation zum Beispiel oder in der Industrie, wenn eine neue Anlage in Betrieb genommen werden muss. Ja, das kann die Elektrofachkraft planen. Genauso dann auch deren Installation. Ja, also sprich Befugnisse zur Errichtung und Installation einschließlich Verkabelung, Schalttafeln, Schutzmaßnahmen und so weiter. Wartung und Instandhaltung, natürlich zählt es dazu. Also jetzt wir gehen jetzt mit der Pyramide nach oben. Ja, was die EFK, was die EUP alles darf natürlich die Elektrofachkraft auf, plus ne, die Verantwortung dafür das Ganze übernehmen, ja, also Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sicherstellen, dass ordnungsgemäß alles funktioniert und dass es natürlich auch noch lange funktioniert, dann die Durchführung von Prüfungen und Messungen, ne, also VD 0100-600 für Neuanlagen, 0105 für Wiederholungsprüfung, die ganzen Messungen durchführen, Standards und Sicherheitsvorschriften einhalten, Arbeiten unter Spannung, auch ganz wichtig, was eine Elektrofachkraft darf. Ja, in einigen Fällen kann die Elektrofachkraft nämlich befugt sein, Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung durchzuführen, vorausgesetzt, dies erfolgt unter Einhaltung spezifischer Schutzmaßnahmen, welche ihr bekannt sein dürften. Ansonsten macht die Elektrofachkraft das unter Umständen nur einmal, ja. Also ihr müsst euch schon bewusst sein, an welcher Anlage ihr da arbeitet, wenn unter Spannung gearbeitet werden muss, ja, Erden kurzschließen, zum Beispiel jetzt in einem Umspannwerk, Leute, das müsst ihr schon wissen. Dann auch, und das zählt natürlich auch zu dem vorherigen Punkt jetzt, die Beurteilung von Gefährdung. von Anlagen. Ja, also im Zusammenhang mit der Beurteilung entsprechender Schutzmaßnahmen, das müssen Elektrofachkräfte natürlich auch. Und deswegen ist ja auch der Punkt der Schutzmaßnahmen, so langweilig das auch in der Theorie, im Theorieunterricht, aber auch bei den Ausbildern immer wieder gepredigt werden muss, es ist verdammt nochmal wichtig. Ja. Und auch die Erstellung von Prüfdokumentation. Also das ist ja das, was ich schon öfter erwähnt habe, eure, ich sag mal, Versicherungsgrundlage. Ich habe ja auch ein Video dazu erstellt auf meinem YouTube-Channel, wo ich mal so ein Prüfprotokoll mit euch komplett ausfülle, und da seht ihr auch mal, das ist genau das, was der Kunde am Ende unterschreibt, und wenn er das eben nicht unterschreibt, ja, und dann passiert was, ja, eure Unterschrift ist da drunter, also da steht ja auch immer zum Zeitpunkt der Prüfung keine Mängel festgestellt. So, und wenn danach der Kunde in die Anlage reingeht oder irgendwer anders und da was durchschneidet mit dem Seitenschneider oder nicht sachgemäße Bedienung, dann seid ihr fein raus. Ja, und das ist das Wichtige, ja, das kann erst eine Elektrofachkraft wirklich verinnerlicht haben. Ja, ich meine, bei vielen ist es so, es muss mal richtig geknallt haben, dass man versteht, okay, ich arbeite hier unter Spannung, Strom ist gefährlich, weil viele in der Ausbildung und auch ein Jahr, zwei danach, die wachsen noch sehr, ich sag mal, behütet auf. Aber wenn ihr alleine auf Baustelle seid und euch der Arsch richtig auf Grundeis geht, ja, und ihr denkt, oh Mann, Alter, jetzt, ja, ich weiß nicht, Alter, ob ich jetzt noch meinen Job behalte, ob ich in den Knast komme und so weiter, dann wisst ihr, was euer Job ist, was eure Verantwortung ist, was es mit den Schutzmaßnahmen zu tun hat. Ja, dementsprechend, Leute, achtet da immer drauf. Ich kann es immer nur euch sagen, ihr könnt hier zuhören, ob ihr jetzt gerade auf der A3 seid, ob ihr jetzt gerade am Spazieren seid, ob ihr jetzt gerade irgendwo im Betrieb seid oder zu Hause auf dem Bett und mit Augen zu und hört mir zu. Aber ihr müsst es verinnerlicht haben, ja, dass ihr eine große, große Verantwortung habt. Ja, und das kann euch keiner abnehmen. Ja, deswegen, Leute, denkt da immer wieder dran, diese ganzen Schritte durchgehen. Okay, habe ich die Messungen durchgeführt, besichtigen, messen, erproben und so weiter. Ja, habe ich die Dokumentation ausgefüllt, habe ich mich versichert. Und selbst wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt die Messungen durchgeführt, ihr habt da irgendwie ein Ergebnis, passt nicht ganz, ihr übergebt die Anlage aber trotzdem, dann müsst ihr es mit eurem Gewissen, müsst ihr es ausmachen, wenn da einer zu Schaden kommt. Ich wollte keinen auf dem Gewissen haben. Und ob ihr damit noch schlafen könnt, ich bezweifle es, ja, also zumindest die meisten. Okay, so viel jetzt zu dem, was sie auch dürfen, die Elektrofachkräfte, und können, gibt es aber auch einiges, was sie eben nicht dürfen. Und dazu zählt nämlich unter anderem die Überschreitung des eigenen Kompetenzbereichs, also so allgemein, wie das klingt, ja. Die Elektrofachkraft sollte keine Arbeiten durchführen, die ihre Kenntnisse und Qualifikationen widersprechen oder übersteigen. Ja, in solchen Fällen ist die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachkräften, Techniker, Meister notwendig. Ja, also macht nichts, nur um cool zu wirken. Oder weil ihr meint, okay, meine Fachlichkeit wird hier in Frage gestellt. Nein, wenn ihr keine Ahnung habt, lasst die Finger davon. Genauso die Missachtung von Sicherheitsvorschriften, ja, also es darf keiner, egal ob es Elektrofachkraft, Meister, Techniker, diese Sicherheitsvorschriften dürfen niemals missachtet werden, ihr steht niemals über dem Gesetz. Genauso auch Arbeiten ohne angemessene Ausbildung und Schulung oder auch ohne die angemessene PSA, ja, also das heißt, wenn ihr irgendwelche Schürzen tragen müsst, wenn ihr den Handschuh tragen müsst, zum Beispiel bei NH-Sicherung mit dem Sichtschutz und so weiter, ja, nur weil ihr das schon mal gemacht habt und nichts passiert ist, heißt es nicht, oh, ich brauche jetzt keinen Sichtschutz, das macht ihr nur einmal, ja, und genauso habt ihr auch eine Vorbildfunktion als Elektrofachkraft, führt die nächste Generation an Azubis. Ja, ich meine, ihr kennt das auch mit dem über die Straße gehen bei roter Ampel. Wenn ihr das macht, wenn ihr ganz alleine seid, okay, eure Sache. Aber wenn Kinder in der Nähe sind, Leute, habt ihr irgendwo eine Verantwortung. Ich habe es auch schon oft genug gemacht. Ich habe auch noch keine eigenen Kinder. Aber es spricht mich davon jetzt nicht frei. Ja, also ich rede jetzt aus einer Position. Ich habe es oft genug gemacht. Und deswegen sage ich euch das und glaubt mir das meinen Worten. Geht nicht über Rot, wenn Kinder in der Nähe sind. Und das ist hier ganz genauso. Ihr seid Elektrofachkraft. Ihr seid Vorbild. Genauso auch eigenmächtige Veränderungen an elektrischen Anlagen. Wenn ihr keine Ahnung von der Anlage habt, die nicht im Voraus irgendwie auch geplant wurde vom Meister Techniker, also Änderungen, dann habt ihr da nichts zu verändern, nur weil ihr meint, das wäre richtig, ihr habt das erst zu besprechen. Ja? Und jetzt kommen wir nämlich endlich zu denen, die angeblich alles dürfen, ja, nämlich der Elektromeister, also derjenige, der in der Regel den Kopf hinhalten muss, wenn was kaputt geht. Und so der Elektromeister, ja, also ist ja eine Elektrofachkraft mit einer fortgeschrittenen Qualifikation, also eine Fortbildung. Und typischerweise durch den erfolgreichen Abschluss einer Meisterprüfung, entweder Industriemeister, dann hat man nur diesen, in Klammern nur, den fachlichen Teil, oder im Elektrohandwerk, dann hat man noch den betriebswirtschaftlichen Teil, um sich selbstständig zu machen. Und diese Qualifikation ermöglicht es ja dem Meister, leitende Aufgaben in der Planung, Installation, Instandhaltung und Prüfung von elektrischen Anlagen zu übernehmen. Also er hat die Verantwortung für Elektroinstallationen, also die Verantwortung für die Planung, Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen zu übernehmen. Er muss den Kopf hinhalten. Genauso ist seine Aufgabe Führung von Teams. Ja? Also Elektromeister können Teams von Elektrikern oder anderen Mitarbeitern leiten und koordinieren. Genauso Erstellung von Elektroplänen. Ich meine, klar, der Elektrogeselle, der Elektrofachkraft kann das auch machen, ja, aber der Meister geht irgendwann ins Büro, der macht dann weniger Arbeiten draußen, hat zudem natürlich auch noch Bestellungen, Betriebswirtschaft und so weiter, Einstellungen von neuen Mitarbeitern, gute Mitarbeiter zu finden, ja, ich glaube, das ist ein großes Leid, ne, was wir alle kennen. Und auch die Überprüfung von elektrischen Anlagen, also die Durchführung von Inspektionen, Prüfungen und Messungen an elektrischen Anlagen, um eben sicherzustellen, dass sie den relevanten Normen und Vorschriften entsprechen. Und die Unterschrift von so einem Meister bei so einem Prüfprotokoll oder auch bei einem Angebot, ja, die wiegt nochmal um einiges mehr als die einer Elektrofachkraft, ne? Klar, der Elektromeister ist natürlich auch für die Beratung und Kundenbetreuung zuständig. Also die Elektrofachkraft kann das auch. Ihr kennt das in der Kfz-Werkstatt. Wenn der Meister gerade nicht da ist, dann gibt es den nächsten Kfz-Gesellen, der euch dann dahingehend berät, okay, ah, an dem Auto muss das und das gemacht werden. Vielleicht ist auch er derjenige, gar nicht der Meister, der an eurem Auto da rumschraubt. Ja, dann müsst ihr dem auch vertrauen. Dann kann der euch auch ein Angebot erstellen. Oder kann euch schon mal sagen, oh, ungefähr wird das so und so viel kosten. Ja, genauso beratende Funktionen, ja, also Elektromeister haben eine beratende Funktion dahingehend bei der Planung und Umsetzung elektrischer Projekte. Sprich, wenn ihr jetzt ein Haus baut und habt dann die Elektroinstallation in Planung bei einem Meister, der kann euch dann das Angebot erstellen. Er sagt, okay, ich verbaue dir die und die Komponenten, ich erstelle dir ein Angebot, Lastenpflichtenheft, ihr kennt das Ganze. Genauso auch die Durchführung von Schulungen zählen auch zu den Aufgaben von so einem Elektromeister. Das heißt also, Elektromeister können Schulungen für Elektriker und andere Fachkräfte im Elektrobereich durchführen, ja, weil sie stehen ja drüber, haben die Qualifikation und können dann sagen, okay, alles klar, ich unterweise jetzt hier mal ein paar Leute, ja, in einem Satz durch und dann kommen die nächsten. Also sparen sich Zeit. Und auch die Überwachung von Sicherheitsstandards gehören zu den Aufgaben von Elektromeistern, also Verantwortung für die Einhaltung von Sicherheitsstandards und Vorschriften im Zusammenhang mit elektrischen Arbeiten. Jetzt dürfen die ja echt viel, so Elektromeister, und haben auch verdammt viel Verantwortung, plus halt eine Bezahlung der Mitarbeiter und, ne? Und im Endeffekt ist der auch derjenige, der, wenn er einen eigenen Laden hat, als erstes kommt, als letztes geht, also Bezahlung hin oder her, die Jungs, die Männer da draußen, die Elektromeister sind, ja, die haben verdammt viel Verantwortung, ist ein schöner Job, kann Spaß machen, aber denkt dran, selbstständig heißt auch selbst und ständig. Aber was so ein Elektromeister jetzt eben nicht darf, da gibt es nämlich auch so ein paar Sachen, die wichtigsten habe ich hier mal aufgeführt, ist nämlich das Arbeiten ohne Rücksicht auf Normen und Vorschriften. Auch Elektromeister stehen nicht über dem Gesetz. Sie müssen sich an geltende Normen und Vorschriften halten und entsprechend auch dahingehend informieren. Ja, was ist denn jetzt neu nach Norm? Nur weil ich das mal vor 20 Jahren gelernt habe, heißt das nicht, dass das immer noch gilt. Dann, klar, Missachtung von Sicherheitsstandards, also das Ignorieren oder Vernachlässigen von diesen Standards. Das heißt, Sicherheitsmaßnahmen müssen immer eingehalten werden und haben oberste Priorität. Auch die Überschreitung der eigenen Qualifikation, also Elektromeister sollten keine Arbeiten durchführen, die über ihre eigene Qualifikation und Fachkenntnis hinausgehen. Auch wenn sie Elektromeister sind, heißt das nicht, dass sie alles können und über alles Bescheid wissen. Ja, es gibt eben einiges, was man eben nicht weiß, dann sagt man, okay, lass ich die Hände davon. Besser ist es. Und auch eigenmächtige Änderungen ohne Genehmigungen an Anlagen durchführen. Ja, auch wenn er Elektromeister ist und sagt, okay, ich weiß, was ich hier tue, darf er trotzdem nicht einfach so irgendwie eine Anlage ändern oder abschalten oder. Ja, das muss immer wieder in Rücksprache halten. Ganz außen vor möchte ich aber auch nicht mich selbst als Techniker lassen. Ja, Philipp hat das zwar in seiner Frage nicht drin, aber als Elektrotechniker, also mit einer staatlichen Prüfung, also so wie ich ein staatlich geprüfter Techniker bin, und ein Elektromeister können zwar ähnliche Aufgaben in der Elektrobranche übernehmen, aber es gibt einige Unterschiede in ihren Verantwortlichkeiten und Befugnissen. Also ich habe da mal in meinem YouTube-Video so eine schöne Grafik aufgerufen. Da gibt es ja diese DQR, EQR-Niveaus. Da ist ja dann zum Beispiel jetzt das Niveau 4, industriell-technische Berufsausbildung, Niveau 5, IT-Spezialist, Servicetechniker, Netzmonteur und dann kommen wir schon auf Bachelor-Niveau, das ist Niveau 6, ja, da sind Fachwirte, Industriemeister, staatlich geprüfter Betriebswirt, staatlich geprüfter Techniker. So, und dann kommt man erst zum Niveau 7, da sind dann nämlich nicht mehr die Bachelor, sondern die Master, dann die Betriebswirte nach IHK und technischer Betriebswirt auch nach IHK, das wäre schon DQR, EQR Niveau 7, also auf Niveau 6 der staatlich geprüfte Techniker oder auch der Meister, ja, Fachmeister, Industriemeister, so. Und die Techniker haben aber in ihrer Ausbildung, in ihrer Schulzeit nochmal andere Schwerpunkte wie eben die Meister. Da kommt zum Beispiel das Planung und Projektmanagement. Also Elektrotechniker sind oft auf die Planung und das Projektmanagement spezialisiert, was Meistern oft fehlt. Ja, also Techniker können Projekte entwerfen, koordinieren und besser überwachen als jetzt ein Meister. Ich sage nicht, dass sie es nicht können, sondern ich sage nur, dass sie es besser können. Dann auch die technische Umsetzung. Elektrotechniker sind in der Lage, technische Konzepte ja besser umzusetzen und können an der praktischen Umsetzung von Elektroinstallationen auch beteiligt sein. Also der Meister hat schon eine Menge drauf. Nur, ich kenne es ja selber, ich kenne einige Meister, die einen Betrieb haben. Ich kenne auch Meister in der Industrie. Die haben es alle drauf. Keine Frage. Ich kenne aber auch einige Techniker, die haben es mega drauf. Es gibt Abteilungen, da sitzen die Ingenieure, die Techniker und die Meister zusammen, also Industriemeister dann in diesen Büros, und die machen alle ähnliche Aufgaben. Jeder kann den anderen unterstützen, jeder hat irgendwo einen anderen Schwerpunkt. Aber jetzt mal, um auf Meister, selbstständigen Meister und Techniker einzugehen, beide können Teams führen, beide haben das irgendwo auch gelernt, Führungsqualitäten, was bedeutet das, was bedeutet es, ein Team zu leiten, was bedeutet Empathie, was bedeutet es, den Teammitgliedern zuzuhören, Führung überhaupt, ja, also ne, jetzt nicht nur in Bezug jetzt auf ich führe ein Team, sondern was heißt es überhaupt, Führung verinnerlichen, das können beide irgendwo, aber der Meister hat noch so viele andere Aufgaben. Ja, wenn ich mir überlege, diesen betriebswirtschaftlichen Teil, den hat der Techniker einfach nicht. Dafür hat der Techniker aber den fachlichen Teil breiter, plus eben das Projektmanagement. Tolle Sachen, die können sich ergänzen. Wenn ich einen Betrieb habe, würde ich mir beides holen. Ja, also wenn ich ein Techniker bin, würde ich mir irgendwo einen Meister holen und würde das Ganze dann kombinieren. Ja, es geht nicht darum, der eine ist besser wie der andere soll besser bezahlt werden wie der andere. Nein, absolut nicht, ja. Deswegen, Leute, Optimierung von Prozessen zum Beispiel zählt auch dazu beim Techniker. Das kann der oft auf die Optimierung von Prozessen und Anlagen, sind die meistens so spezialisiert. Deswegen sagt man, okay, Techniker hat da schon seine Vorteile, da sein Plus. Und das kann man nicht sagen, okay, der eine ist besser wie der eine ist nur schulisch, der andere hat übelst Geld gekostet. Ja, hat Geld gekostet, weil am Ende der Meister mit seiner Selbstständigkeit, das musste Techniker erst noch oben drauf packen, ja, mit diesem betriebswirtschaftlichen Teil, ne? Aber in der Regel, ja, keine Ahnung, also die Techniker, ich finde, also ich bin ja staatlich geprüfter Techniker, ich sehe mich nicht groß im Nachteil bei einem Meister, wie gesagt, bei der Selbstständigkeit, das ist ein Punkt, das müsste ich noch oben drauf satteln. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt aber so ein bisschen was damit anfangen, ne? Mit EUP, EFK, also elektrotechnisch unterwiesene Person, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, der klassischen Elektrofachkraft, also nach den 3,5 Jahren Ausbildung, beziehungsweise verkürzt 3,5, sogar 2,5 Jahre, 3 Jahre, dann Meister und Techniker, ja, und dass ich auch auf das Anliegen von Philipp so ein bisschen von dir eingehen konnte, dass du jetzt ein bisschen zufrieden bist, okay, alles klar, hat mich jetzt dahingehend beraten. Die Podcast-Folge ist jetzt auch schon lang genug, sehe ich. Für weitere Fragen und Anmerkungen, schreibt mir doch gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. dann seid ihr vielleicht auch schon Teil meines nächsten Podcasts. Ich antworte euch innerhalb der nächsten 7 Tage, ja, also auf die Kontaktformular über meine Website, was ihr da findet. Und da schickt ihr einfach eure Frage ab. Und ja, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr wertschätzend, auch in meinen Antworten, in meinen persönlichen Antworten. Seht es mir ein bisschen nach, wie gesagt, wenn ich nicht in den ersten 3 Tagen antworte, deswegen sage ich so innerhalb der nächsten 7 Tage, ich habe ja auch noch hier und da Videoprojekte. Abonniert auch meinen Kanal Elektrotechnik Podcast auf YouTube, TikTok und Instagram, da lade ich immer wieder interessante Kurzvideos oder auch längere Videos hoch. Auch diese Podcast-Folge findet ihr da mit den passenden Grafiken dazu, wie schon angesprochen, über diese DQR-Niveaus. Und auch gebt dem Podcast noch 5 Sterne auf Spotify oder iTunes, hilft mit dem Suchalgorithmus, gebt den Daumen bei dem Video noch nach oben, abonniert den Channel, Glocke aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Und dann heißt es weiterhin nämlich, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.